Motorsport ist nicht nur Technik und Stoppuhr. Es gibt auch so viel Interessantes, Spannendes und Witziges hinter den Kulissen. Und einer, der da lang genug reinschnuppern konnte, ist Jochen von Osterroth, der bekannte Motorjournalist. Also hört jetzt eine Episode aus Jochens Boxengeflüster.
Glanz und Gloria oder auch Ex und Hop, so liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer, lassen sich drei schillernde Formel-1-Magnaten beschreiben, die nach Lord Hesketh die Grand Prix-Bühne betraten und auch wieder verließen. Formel 1 als Big Business, mit dem man auch ein wenig protzen durfte, sei ihnen ja gestattet. Doch ein altes Sprichwort sagt, wer gewinnen will, muss auch verlieren können. Fangen wir an mit einem, den man das asiatische Äffchen nannte, nämlich Teddy Yip. Lasst Frauen um mich sein, das gehörte schon immer zur Lebensphilosophie des fernöstlichen Potentaten Teddy Yip, der noch als mehrfacher Groß- und sogar Urgroßvater Rennen fuhr. Nur so als Hobby nebenbei, neben den Weibern, gestand er einmal, als er zu tief in seine Whiskyflasche, die hat er immer am Mann gehabt, geschaut hatte. Ja, diese Whiskyflasche hat es auf sich. Wer mit ihm gut Freund sein wollte, musste mit ihm öfters daraus getrunken haben, übrigens ein guter Tropfen. Yip, dem mehrere Gesellschaften in Hongkong und Macau gehörten, Handelsgesellschaften, Fährschiffe, Hotels, Spielhöllen, Nachtclubs, kontrollierte so ziemlich alles zwischen den beiden Kolonialablegern. Ja, sogar das älteste Gewerbe der Welt. Sein großer Nebenbuhler war der Hongkong-Geschäftsmann Fred Harper. Wie Yip ein Rennstallbesitzer. Als Harper einmal durchblicken ließ, er werde jetzt ein Formel-1-Team kaufen, sah das agile Äffchen Yip seine Hausfarbe nämlich rot. Formel 1, ja, diese Internationalität, das war genau sein Fall. Yip, der übrigens 11 Sprachen und Dialekte spricht, sogar Kölsch, da lebt meine gute Freundin, sagt er immer, kaufte also 1973 das Ensign Grand Prix-Team und da lachte ein Fred Harper überhaupt sich nicht mehr tot. Theodora Racing Hong Kong. Diesen Schriftzug fand man nach dem Gießkannenprinzip gestreut eine Dekade lang auf diversen Rennfahrzeugen, hauptsächlich auf Monoposti. Auszug aus der Liste der Yip-Piloten: Alan Jones, Vern Schuppen, Derek Daly, Jan Lammers, Marc Surer, Keke Rosberg und Patrick Tambay. Der gut aussehende Franzose Tambay wurde im Theodore 3 TR3 im Rahmen von Moulin Rouge-Tänzerin auf der Queen Mary vor dem GP USA West in Long Beach präsentiert. 1000 Gäste waren geladen, 3000 kamen. Vor lauter Partystimmung hatte man vergessen, dass der Wagen eigentlich statt auf einem Hotelschiff bei der technischen Abnahme stehen sollte. Die fällige Strafe bezahlte Teddy Yip aus der Portokasse. Erster WM-Punkt auf Anhieb, doch danach folgen enttäuschende Jahre. Nicht enttäuscht sah sich Teddy, als er seine vielen lieben Freundinnen zu seinem 70. Geburtstag in ein Nobelhotel von Miami Beach einlud. 200 Damen düsten daraufhin nach Florida. Da lächelte Freund Bob Harper anerkennend. Hallo, das hätte ich nie zustande gebracht. Sein letztes Rennen als Fahrer bestritt Yip übrigens beim Race of Giants 1978 in Macau, wo sich neben ihm Namen wie Jackie Stewart, Jack Brabham, Danny Halm und Phil Hill, nur um einige Ex-Weltmeister mit zusammen 8 Titeln zu nennen, bescheiden ausnahmen. Als Yip merkte, dass er nicht einmal Prinz Bira von Thailand halten konnte, stieg er aus. Natürlich direkt vor einem seiner Häuser. Offizielles Aufgabestatement: ja, angeblich sollen diese Harper Ford Escorts alle gleich vorbereitet sein, meiner war es nicht. Bei Fred Harper war wie immer ein Lachanfall fällig. Just als Yip durch ein lukratives Reisgeschäft mit der Volksrepublik China seine Rennausgaben zu einer Portokassengrößenordnung degradiert hatte, war im Grand Prix-Zirkus der Wolf los. Genauer gesagt, der am 5. Oktober 1939 in Liebenau bei Graz geborene Walter Wolf, der seine Kindheit in Jugoslawien verbracht hatte, im Wuppertal von der Schule flog und in Nordamerika Millionen machte. Seine Karrierestation: Pilot, Skilehrer, Kauf einer verschuldeten Baugesellschaft, erste Million beim Exco-Bauboom, Erwerb einer Ölgesellschaft, weitere Millionen, eigene Ölbohrtrupps, genügend Millionen, um aus dem Autofan Wolf einen Formel-1-Stallbesitzer zu machen. Und dann kam noch die Heirat mit einer vermögenden Tochter eines kanadischen Politikers. Eine Frau, die sich bei der Vermögenssicherung durchaus bewährte. Im Gegensatz zu Hesketh vergeude ich mein Geld nicht, so Wolf. Mein Kapital arbeitet und bringt Profit. Wenn ich mich in der Formel 1 engagiere, dann mit dem Ziel, bald das Weltmeisterteam zu haben. Ja, so Walter Wolf noch im Juni 1976. Auf Spielzeuge à la Heskes wollte er freilich auch nicht ganz verzichten. Lamborghini, Countach, LP500S, eine Spezialanfertigung, Hubschrauber, heißes BMW-Motorrad und Powerboat. Alle in seinen Hausfarben, dunkelblau-gold gehalten. Wolf-Testfahrer Chris Ehm hatte 1976 gestöhnt, denn der von Wolf gesponserte Fuhrpark des Williams-Teams bestand nur aus modifizierten Ex-Heskes, also Flops der Extraklasse. Das sah auch Dr. Postlewaite ein und versprach, sein Bestes zu geben, als ihn Wolf mit der Neukonstruktion eines Autos beauftragte. Ich gebe dir den schnellsten Fahrer der Welt, Harvey, also bau mir das beste Auto, sprach Wally. Und so wurde daraus die Kombination Jody Scheckter Wolf WR1 in die Saison 1977 geschickt. Ein Knaller. Auftaktsieg beim GP von Argentinien. Noch beim großen Preis von Deutschland wurde Wolf in seinen Titelambitionen bestärkt. Scheckter, Trainingsschnellster und Zweiter hinter Lauda im Rennen. Doch Lauda führte bereits 10 Punkte vor dem südafrikanischen Krauskopf und im folgenden Rennen enteilte der Österreicher auf seinem Ferrari. Jody musste sich mit der Vize-Weltmeisterschaft begnügen. 1978 rutschte Scheckter pro Grand Prix weiter nach hinten in der Startaufstellung, denn Postlewaites neue Geheimwaffe ließ auf sich warten. Immerhin konnte sich der bis zum GP von Monaco punktlose Scheckter mit einem dritten Platz im Fürstentum an der Côte d'Azur trösten. Doch Wolf schien untröstlich, war sauer. Auch mit dem Wolf WR5 ging's nicht bergauf. Jody beim GP von Frankreich, also der Harvey muss noch viele Hausaufgaben machen. Diese schien in Hockenheim gefruchtet zu haben. Wolf tönte, jetzt legen wir erst richtig los. Irrtum. Vorsichtshalber hatte er sich auch schon um ein Formel-3-Team bemüht, da hole ich mir eben halt meinen eigenen Rennfahrer Nachwuchs. Tja, da die Ölquellen langsamer sprudelten, hatte sich Wolf zusätzlich in einem neuen Metier engagiert. Walter Wolf Parfum, Walter Wolf Wein und so weiter und so weiter. Wolf Partner Ronnie Thompson, ehemaliger Philip Morris Europachef und Revlon-Direktor, fand die Idee wirklich dufte. Doch, so Ronnie, schmeckt der Wein so gut, dass wir fast alle Flaschen selber getrunken haben. Wie das etwas strenge Gerüchlein des Hausparfums Formel 1, 2 und 3 bezeichnet, ließ sich ja streiten. Von einem Verkaufserfolg selbst bei Rennfans war da überhaupt keine Rede. Ohne Siege auf der Piste lässt sich das Beiwerk eben nicht vermarkten. Eine leidvolle Erfahrung, die ja schon Lord Heskes mit seinen T-Shirts gemacht hatte. Letzter Versuch im Wolf. 1979 sollte James Hunt das Eisen aus dem Feuer holen. Doch James dankte vor dem GP von Frankreich ab. Ich mag nicht mehr. Ich will jetzt mein Marbella-Domizil genießen und sonst nichts mehr. Keke Rosberg, Wolfs neuer Mann, mühte sich vergebens ab. Beim GP von Kanada war er nicht mal qualifiziert. Die Spatzen pfiffen es in Montreal bereits vom Dach. Der Wolf hört auf. Er musste auch, denn die bessere Ehehälfte, Teilhaber im Business, hatte ein Machtwort gesprochen. Ja, während Walter Wolfs Stern sank, schickte sich der Amerikaner David Thieme an, mit seinen Petrodollars ein Formel-1-Feuerwerk abzubrennen. Ein extremer Typ. Markenzeichen, schwarzer Cowboyhut und immer eine teure Havanna im Mundwinkel. Ein Großkotz. Nur ein Beispiel. Morgens Frühstück im Café de Paris von Monte Carlo, danach in einem seiner Hubschrauber nach Nizza, Shuttle im Falcon Jet zu einer in Paris wartenden Concorde, Überschallflug nach Südamerika und an Bord wurden mehrere Gänge serviert vom Feinsten. Der Team hatte standesgemäß den Koch der Köche, nämlich Paul Bocuse, engagiert. Dieser Team nannte sich Chef von Essex, einer Ölvermarktungsagentur mit Sitz in Monaco. Der gelernte Designer, Lieblingsfarben Blau und Silber, habe ich bei Mercedes abgeguckt, sowie Rot, das finde ich aggressiv, hatte sich mit geschickten Öltransaktionen in Texas und Oklahoma in die Dollar-Millionärs-Club gespült. Die internationale Ölwelle hob ihn auf den Thron. Repräsentation war gefragt. Thieme pflasterte mit seinem selbstgebastelten Alex-Emblem die Lotus-Rennwagen und Rennstrecken derart zu, dass selbst Ölgiganten vor dem Werbeaufwand für etwas, was kein Endverbraucher tanken kann, total geplättet waren. Zur Gala-Vorstellung des Lotus für 1981 war Thieme in die Londoner Royal Albert Hall. Dort durften die Lido Girls natürlich ebenso wenig fehlen wie die Meister der Kochkurs. Thieme ließ sein Essex-Lotus in den Himmel heben, mit Drahtseilen bis an die hohe Hallendecke, nach dem Motto, ich, Thieme, bin oben. Seht ihr es? Der Sturz blieb nicht aus. Mit den Ölpreisen purzelte Thieme ins Niemandsland. François Massey, Ex-Rennfahrer, Essex-Sportchef und Versicherungsexperte, zog sich geschickt aus der Affäre und schlug sich ins Lager von Mansour Oje. Dieser beständigste und geschickste Reiche in der Formel-1-Szene, der im Hintergrund Welten bewegt und Teilhaber von McLaren ist, konnte sich locker leisten, für sein Unternehmen TAC, nämlich Techniques d'Avantgarde, Porsche Formel 1 Motoren bauen zu lassen, und damit wurden WM-Titel in Serie geholt.
Das war der Blick hinter die Kulissen des Motorsports aus der Reihe Jochens Boxengeflüster.